Sie hören einen Podcast von DRS1. Doppelpunkt.
Goodbye und Hello im Dialog mit dem Jenseits. So heisst die neueste Ausstellung im Museum für Kommunikation zu Bern. Und so heisst auch der Titel vom Doppelpunkt von heute. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit sich träumen lässt. Was der William Shakespeare geschrieben hat, das gilt auch für diese Sendung. Es geht nämlich um Spuk, um Geisterstimmen, um eine Schachpartie zwischen dem Lebenden und dem Toten. Um Jenseits also und um andere sogenannte übersinnliche Phänomene. Phänomene, die offenbar nur scheinbar im Jenseits zu Orten sind, unklärt, wo viel näher ist, als wir uns vielleicht denken. Goodbye und Hello im Dialog mit dem Jenseits, der Doppelpunkt mit dem Peter Jäcki.
Meine Damen und Herren, was Sie jetzt hören werden, lässt Sie am Sessel kleben. Wenngleich in den folgenden Minuten von Geistern die Rede ist, so erwarten Sie bitte keinen Krimi, keinen Thriller nach Hollywood-Art, denn dieser Bericht beruht auf Tatsachen. Und das ist noch viel schlimmer. Diese Sendung behandelt parapsychologische Phänomene.
Es ist laut. Ich hab Angst. Angst, Tom. Ich hab Angst.
Aus Gottes Wille! Melanie, was ist passiert?
Die hören Klopfen, Dinge fliegen durch die Luft, Türen gehen auf und stehen vor einem Rätsel. Und man kann nicht einfach sagen, die Leute haben sich das eingebildet.
Was ist denn passiert?
Ich sage nicht, dass es möglich ist. Ich sage, dass es passiert ist. Sir William Crookes, englischer Chemiker und Physiker, 1832 bis 1919.
Man weiss das von statistischen Erhebungen, dass fast 80% der Bevölkerung in Europa irgendwann mit dem Thema Jenseitskommunikation, mögliche Kommunikation mit dem Jenseits konfrontiert wird oder worden ist. Durch eigene Erlebnisse. Das sind zwar nicht 80%, das sind vielleicht zwischen 10 und 20% Personen, die eigene Erlebnisse haben und ein Grossteil eben, wo es erzählt bekommt.
Der Kurt Stadelmann ist Konservator vom Museum für Kommunikation zu Bern. Monatelang hat er an der Front vom Unerklärlichen recherchiert. Das Resultat ist jetzt bis am nächsten Sommer im Museum zu sehen, zu hören, zu spüren. Goodbye and hello im Dialog mit dem Jenseits. So heisst die Ausstellung mit einem Haufen Objekt und Originaldokument aus dem Reich vom Übersinnlichen. Ein paar von den Tönen aus dieser Schau, wo man nie ganz weiss, was stimmt und wenn es stimmt, wie es passiert. Ein paar von diesen Dokumenten sind auch in dieser Sendung zu hören. Eine Sendung, die auch der Frage nachgeht, was wirklich dahinter steckt.
Nidwaldenstanz. Seit einigen Tagen haben wir wieder Teufelsspuk. Aber diesmal ist das ganze Haus des liberalen Nationalrates Joller besessen. Es wird darin auf unerklärte Weise geklopft, es werden auf ungeklärte Weise die Türen trotz starkem physischen Widerstand geöffnet und zugemacht, kurz, es wird einem ziemlich unheimlich dabei zumute. Allerlei Volk war hier, von der Nachbarschaft von Luzern kommend, den Spektakel anzusehen. Es werden Geistliche, Chemiker und sonstige Gelehrte zu Untersuch verschrieben. Die Polizei hat die liebe Not, Ordnung zu halten. Die bisherigen Bewohner sind bereits ausgezogen und der Herr Fürsprech ist rein ratlos. Geschrieben im Jahrhundert der Eisenbahnen und Telegrafen, 1862.
Der Spukfall im Haus vom Anwalt und Nationalrat Melchior Joller in den 1860er Jahren gilt weltweit als einer, der am besten dokumentiert und erforscht ist. In seinem Haus zu Stanz klopft es an die Wände, Möbel bewegen sich selber, Gegenstände fliegen durch die Luft. Ein Spukterror, der schliesslich die Familie aus dem Haus und in den Abgrund treibt.
Das sind ja nicht einzelne Leute, die das bezeugen, sondern in der Regel sind das mehrere Personen, die gleichzeitig das gleiche Erlebnis können, nachvollziehen und eben dann im Nachgang auch berichten. Also es sind physikalische Vorgänge, die da passieren. klopfen. Steine, die rumfliegen, wirklich im Raum rumfliegen. Und Möbel, die sich verschieben.
Alle Versuche, das in irgendeiner Weise zu erklären, sind fehlgelaufen.
Der Physiker und Psychologe Walter von Lucadou, Forscher auf dem Gebiet vom Übersinnlichen und Betreiber von der parapsychologischen Beratungsstelle zu Freiburg im Breisgau. Er ist einer von den Experten, der den Stanzer Spukfall untersucht hat. Rosenheim, Bayern, 1967. In einer Anwaltspraxis passiert unheimlich Unerklärliches. Einer der prominentesten Spuk von Deutschland. Seltsame Telefonstörungen, Bilder gehen plötzlich von den Wängen, Lampen schwingen und explodieren. Das ging nur dann, wenn die 18-jährige Kanzleiangestellte Annemarie S. im Raum ist. 1967 läutet sie im Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene, IGGP, zu Freiburg im Breisgau an. Gegründet hat es der Hans Bender. Heute ist es mit 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der wichtigsten Forschungsbrennpunkte von paranormalen Phänomenen. Das IGPP hat 1967 das Telefongespräch mit der Annemarie S. aufgezeichnet.
Ich weiß, heute früh sind wir ins Büro gekommen und da hat bei uns heraus im Büroraum selber ist die Birne zersprungen.
Mhm.
Dann habe ich nun zu meiner Kollegin gesagt, du, jetzt platzt die Birne im Chefzimmer und im gleichen Augenblick ist sie schon geplatzt.
Ach. Und war da schon jemand im Chefzimmer drin?
Nein, da war noch niemand im Chefzimmer.
Mhm. Und haben Sie gesehen beide, wie die Birne...
Nein.
Was ist denn passiert? Haben Sie doch keine Angst, um Gottes Willen.
Nein, es ist ja bloß ein Bild runtergefallen.
Ein Bild ist runtergefallen?
Ja.
So, beruhigen Sie sich, das ist nicht so schlimm. Lassen Sie ruhig die Bilder fallen, das ist nur halb so tragisch.
Ja.
Denn den Bildern passiert ja nichts und Ihnen ja auch nicht. Oder?
Nein.
Na, also.
Die Telefonstörung bestand paradoxerweise darin, dass immer wieder die damalige Zeitansage angerufen wurde, nicht? Und das war zum Teil so dramatisch, dass die gar nicht mehr telefonieren konnte, weil immer das Telefon läutete. Und dann stellte sich eben heraus, dass zum Teil innerhalb von einem kurzen Zeitraum 60 Mal die Zeitansage gewählt wurde, nicht? Und die Bundespost sagte, irgendwie muss von ihrem Apparat dieses Gespräch geführt worden sein. Und der Rechtsanwalt sagte natürlich, wir sind doch nicht verrückt und rufen innerhalb von wenigen Minuten oder so 60 Mal die Zeitansage.
Der Psychologe Eberhard Bauer, der im Freiburger Forschungsinstitut IGPP die Beratungsabteilung leitet. Jedes Jahr führt das Institut um die 3000 Beratungsgespräche. Zusammen mit dem Walter von Lucadou redigiert der Eberhard Bauer Zeitschrift für Parapsychologie.
Der Fall Rosenheim, der jetzt 40 Jahre zurückliegt, ist deshalb so interessant, weil eine ganze Reihe von Dokumentationen über die Phänomene passierten, weil der betroffene Rechtsanwalt, der Fall passierte nun ausgerechnet einer Rechtsanwaltskanzlei, natürlich alles in Bewegung setzte, um eine konventionelle natürliche Ursache für diese Phänomene zu finden. Das heißt, die Kriminalpolizei war eingeschaltet, die damalige Deutsche Bundespost, es war eingeschaltet, die Elektrizitätswerke und so weiter. Und jede Gruppe versuchte eben eine herkömmliche konventionelle Erklärung für diese Phänomene zu finden, was nicht gelang. Bis eben Herr Bender eben darauf hinwies, dass diese Phänomene offenbar eng zusammenhingen mit der Anwesenheit einer dieser jungen Frau als Kanzleiangestellte. Und als diese Frau eben quasi aus Gründen der Psychohygiene entfernt wurden, hörten die Phänomene schlagartig auf.
Das ist Musik aus dem Jenseits.
Thank you.
Das Stück hat Gerede Franz Liszt 1969 diktiert, mehr als 8 Jahrzehnte nach seinem Tod. Das sei das berühmteste Musikmedium der Geschichte, Rosemary Brown, die in der Nähe von London gelebt hat.
Rosemary Brown war eine normale Hausfrau, unbegabte Musikerin. Also man kann nicht sagen, dass sie wirklich Klavier spielen konnte, geschweige denn Noten schreiben. Sie hat gesagt, sie habe Eingebungen, täglich, wöchentlich Eingebungen von berühmten grossen Komponisten, von Franz Liszt, Frédéric Chopin, von Beethoven, also eigentlich fast von allen grossen Eingebungen, die sie zwingen, so Noten zu zitieren, aufs Blatt schreiben, wo sie gar nicht selber spielen können.
Tatsächlich ist es schwer vorstellbar, dass Rosemary Brown die vielen hundert Werke von Grieg, Liszt, Beethoven, Schubert und Co. selber komponiert hat. In einem Interview von 1972 gibt Rosemary Brown einen Einblick in ihre musikalische Geisterwerkstatt.
It's quite wonderful to get to know these composers as people, and it is, of course, a great privilege. Chopin is not at all like I might have thought he would be. He's not melancholy at all.
Es ist großartig, all diese Komponisten zu kennen. Ein großes Privileg. Chopin zum Beispiel. Er ist überhaupt nicht so, wie wir vielleicht denken mögen. Er ist überhaupt nicht melancholisch. Seine Konversation ist anregend, er macht häufig kleine Späße. Zudem ist er ein sehr schneller Arbeiter, schneller als alle anderen Komponisten. Schubert ist auch sehr sorgfältig. Wenn er, sagen wir nach 2 Seiten, findet, seine Konzentration lasse nach, weil ich allmählich müde werde, so bricht er die Arbeit ab. Später, manchmal erst nach Wochen oder Monaten, kommt er zurück und er diktiert mir den Rest des Stückes.
He'll come along and say, well, now I'll give you the rest of such and such a piece of music.
Das ungewöhnlichste Fernschach hat der Wolfgang Eisenbeiß organisiert. Er lebt in St. Gallen und hat sich gesagt, also wenn es geistige Wesen gibt, wo man damit kommunizieren kann, dann müssen ja die auch etwas mitnehmen vom Diesseits. Intelligenz, Fähigkeiten zum Beispiel. Was hat er sich überlegt, was braucht es, um beweisen, dass man eben Intelligenz und Fähigkeiten kann über einen Jenseits. Er hat gesagt, Schach zum Beispiel. Ich organisiere ein Schachspiel zwischen einem Lebenden, zwischen einem Viktor Korchnoi und einem verstorbenen Grossmeister.
Ich wollte diese Partie organisieren, weil schon seit Jahrzehnten ich eigentlich den Wunsch hatte, einmal, man kann sagen, einen wasserdichten Beweis fürs Überleben vom Tod zu bringen. Denn alle bisherigen Überlebensbeweise sind in der Parapsychologie dergestalt abgeschmettert worden, dass man andere Erklärungen gesucht hat, innerweltliche Erklärungen, vor allem von der Parapsychologie animistischer Richtung, die keine jenseitige Welt eigentlich anerkennen, nicht wahr?
Der Wolfgang Eisenbeiß, Börsenspezialist und Spiritist. Die Schachpartie über 47 Züge fährt 1985 an. 8 Jahre und 47 Züge später steht der Korchnoi als Sieger da. Das Medium, wo laut Wolfgang Eisenbeiß die Züge vom verstorbenen Grossmeister Gesa Marozzi übermittelt, heisst Robert Rolands, ein Musiker aus Rumänien. Er sagt, er überkommt die Züge vom Grossmeister diktiert, der seit Jahrzehnten tot ist. Schreibt sie auf und gibt sie via Wolfgang Eisenbeiß am lebenden Viktor Korchnoi weiter. Der Wolfgang Eisenbeiß über das Medium Robert Rolands.
Er war in München. Der Korchnoi war in Wohl oder sonst irgendwo auf der Welt noch. Nur hat es den grossen Abstand gegeben, weil er immer wieder weg war, im Turnier und so. Und ich war immer da. Da muss ich nicht da sein, sondern der Robert Rolands, das Medium, hat immer, wenn er gespürt hat, jetzt möchte er andere Botschaft durchgehen, ist er an sein Bildchen gegangen, in seinem Büro, hat ein kleines Büro dort gehabt und ist in den Zustand gekommen. Und die Frau hat dann geschaut, dass kein Telefon stört und dass keine Hausglocke stört und so. Und so hat er alles aufgeschrieben. Und das sieht man an dieser Ausstellung dann in Bern auch, original sogar, wie so ein Protokoll aussieht.
Der Beweis, dass es ein Jenseits gibt, sieht Wolfgang Eisenbeiß nicht in erster Linie in dieser Diesseits-Jenseits-Schachpartie. Der eigentliche Beweis sehe er in sogenannten Drop-ins, wie man in der Parapsychologie sage, übersetzt etwas, das reinzuschneiden kommt. Der Grossmeister Marozzi hat nämlich aus dem Jenseits Geschichten und Details erzählt, die eigentlich nur er können wissen.
Es gibt einen Bundesgerichtsentscheid, der probiert zu definieren, wie das steht mit der Autorenschaft von Dokumenten, die Medien geschrieben haben per Eingabe von einem Geistwesen. Das muss man sich so vorstellen, dass ein Dr. Navrotny zum Beispiel, ein Wiener Arzt, über Frau Grete Schröder Text verfassen lässt und die Grete Schröder notiert das in Trance auf Papier und dann gibt es daraus 4 oder 5 Bände Publikation. Die kann man verkaufen und man kann auch Geld machen. Und jetzt ist die Frage, ja, wer ist der Autor? Gibt es das überhaupt, dass ein Verstorbener per Eingabe über ein Medium kann publizieren, postmortem oder nicht?
Und das sagt das Schweizerische Bundesgericht am 14. Juni 1990 im Urteil 116 Römisch 2, 351.
Jenseitige Wesen sind keine Subjekte schweizerischen Rechts, Artikel 11 ZGB, und können daher nicht gedankliche Vorstellungen rechtswirksam zum Ausdruck bringen. Die Frage ihrer Existenz stellt und beantwortet sich im Bereich des Irrationalen und ist der Rechtswirklichkeit entrückt. Jenseitige Inspirationen sind daher rechtlich uneingeschränkt ihrem menschlichen Empfänger zuzuordnen und können allein von diesem zu einer urheberrechtlich schützbaren Darstellung gebracht werden.
Absolut entscheidend bei der Kommunikation mit dem Jenseits. Man hat jedes technische Gerät, also vom Telegraph über das Telefon, über das Tonband bis zum Computer, Erscheinungen, wo man nicht kann klären kann. Es sind wirklich die krassesten Verstöße gegen menschlichen Verstand.
Beispiel Manfred Boden. Der Baustatiker im süddeutschen Bühl erlebt ab 1981 seltsame Telefonkontakte. Und er mit seiner Freundin redet, gehört er nämlich auch noch andere Stimmen in der Leitung. Männer und Frauen, die in verschiedenen Sprachen mit ihm Kontakt aufnehmen. Sie sagen, sie seien Geister. Zuerst denkt er an eine technische Falschhaltung, aber wo sich das gang und gang wieder wiederholt, wenn er mit seiner Freundin telefoniert, glaubt Manfred Boden nicht mehr an technische Fehler. Und von da die Gespräche aufzunehmen. Hier ein Ausschnitt aus einer von diesen Originalaufnahmen.
Ich habe gedacht, ich darf
Hallo, Charlie.
Wer ist denn da? Was soll das?
Papa Charlie ruft schon wieder.
Aber wieso? Du bist doch kein Charlie, du warst doch nie Charlie.
Jetzt, jetzt kommt die Männerstimme, wie geht's Ihnen?
Wo?
Jetzt werde ich gefragt, auf Französisch, wo ich bin. Kennst du nichts?
Nee, ich höre nichts. Bei mir ist nichts, ich höre gar nichts.
Hallo, Franz.
Und einen kleinen Moment, ich werde mal fragen.
Ja?
Wer seid ihr in der Leitung?
Ja, der Ghost, du.
Wer seid ihr?
Ja, du Ghost.
Ja, wie ist denn euer Name?
We have no name. Du, Manfred.
Ich hab da, also gut, wenn ihr also unbekannte Wesen seid.
Was soll
ich? Da hab ich also verschiedene Fragen. Könnt ihr meine Fragen beantworten?
Wie ist
es? Sprecht bitte Deutsch, ich kann kein Englisch.
Manfred, was soll das?
Ja, das ist
I am an English girl.
So ein Englischkurs machen, heißt das.
Was? English girl.
Es ist eine Männerstimme drin und eine Frauenstimme. Meine lieben und bekannten Freunde, könnt ihr mal sagen, was ich heute Mittag gegessen habe?
No.
Warum nicht?
Ja, so,
wenn ihr Geister seid, dann müsst ihr es ja wissen.
No, we are not interested in it.
Seid ihr Geister?
Yes, we are. Du sag mal.
Die sagen, sind Geister. Jetzt knacken sie. Hörst du das jetzt?
Ich höre nichts.
Sie knacken in der Leitung.
Ich höre gar nichts.
Meine lieben und bekannten Freunde, wie bringt ihr das zustande, in die Telefonleitung reinzukommen?
By power, by force.
Seid ihr in der 7. Dimension?
Normally, yes.
Ich glaube, die kennen bis 10 zählen, die Idioten, die in der Leitung sind.
Be careful, be careful.
Pass auf, pass auf. Auch Geister können offenbar verrückt werden. Jemand, wo der Manfred Boden, den wir hier gerade gehört haben, sehr gut kennt und ihn betreut hat, ist der Psychologe und Physiker Walter von Lukadu.
Was mir zeigt, dass der Manfred Boden vielleicht bis ganz zum Schluss eigentlich immer noch so einen Rest von kritischer Denkweise hatte, war, dass er immer wieder bei mir angerufen hat und ich habe ihm dann gesagt, ja, haben Sie mal den Telefon zurückverfolgen lassen? Dann hat er gesagt, ja, habe ich gemacht. Der hat also mitgearbeitet, der war nämlich nicht auf den Kopf gefallen. Ja, und dann kam raus, dass dieser Telefonanruf von einem Freund kam. Und dann habe ich gesagt, ja, und was sagen Sie dazu? Ja, das ist eben der Trick von den Jenseitigen, dass sie da falsche Fährten legen.
Wir haben in der Ausstellung auch ein Exponat, ein ganz besonderes Exponat, der Telefonengel. Das ist ein Handy, wo man kann im Grab beigeben. Also in der Fußsohle tut man das eingraben. Das hat eine SIM-Karte drin, eine ganz normale Karte drin, wo man darauf anrufen kann. Und man kann dann so quasi, ohne dass man auf den Friedhof muss, mit der verstorbenen Person reden. Sie gibt zwar keine Antwort, aber man kann auf das Handy am Friedhof, wo vergraben ist, beim Sarg zu in Kontakt bleiben. Das ist natürlich, das kostet 1.300 Euro.
Nun, ich spürte, wie ich meinen Körper verließ. Ich glitt einfach aus meiner physischen Form und sah, wie sie meinen Körper zum Krankenhaus fuhren. Ich fuhr mit.
Es gibt Menschen, die ein Nahtoderlebnis eindrücklich dokumentieren können. 5% der deutschen Bevölkerung hat eine Untersuchung herausgefunden, dass es 5% der Personen ein eigenes Nahtoderlebnis nachweisen. Nahtod meint das, dass der Mediziner sagt, der Mensch ist klinisch tot und kommt aber nach dem klinischen Tod wieder zurück ins Leben. Und berichtet dann von wunderschönen Bildern, von einem Tunnel, der ins Licht hineinführt, von wunderschönen Stimmungen, die sie erlebt, von Leuten, die sie begegnet im Jenseits, von Verstorbenen, die mit ihnen reden und in der Regel eben sagen, es ist noch nicht Zeit, du gehst jetzt wieder zurück, du hast im Diesseits noch etwas auszuführen.
Ich schaute mich um und sah ein unglaublich schönes, helles, liebendes, weißes Licht über mir. Ich wünschte mir sehnlichst, mit diesem weißen Licht zu gehen. Nie wollte ich etwas stärker. Ich wusste, da war Liebe, echte Liebe auf der anderen Seite des Lichts, das mich so stark anzog. Es war freundlich und liebend, und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, das ist Gott. Dann sah ich, wie eine Hand durch das Licht griff, und dann sagte die Stimme der Hand, es ist noch nicht so weit. Geh zurück und bring es zu Ende. Es ist noch nicht so weit.
Schreibt der englische Filmschauspieler und Komiker Peter Sellers nach einem Nahtoderlebnis, wo er nach einem Herz-Kreislauf-Kollaps hatte. Eine farbige Schilderung von einem Nahtoderlebnis gibt auch der deutsche Arzt Werner Navrocki.
Ich habe mich schon über dem Körper schweben sehen. Es waren vielleicht 3-4 Meter. Es war Licht im Sinne von einer Ja, es war keine Musik da, also ich habe keine echte Musik gehört, aber es war wie, als wenn wirklich sozusagen der Himmel, wie man so schön sagt, der Himmel voller Geigen hing. Es war ein unglaublich schöner, energetischer Zustand, als ob ich total beschützt wäre und um mich herum alles nur ein Meer von Energie war. Das war für mich wie ein riesiger Empfang. Also schöner als alles, was ich in meinem auch späteren Leben bis heute erlebt habe. Und ich dachte auch fast alle, ich kenne die alle, die da um mich herum standen. Das waren so wie Brüder. Diese haben zu mir gesprochen, im Grunde wie von der Symbol oder vom Erleben her wie ein Vater, wie ein alter, netter, weiser Mann. Aber auch zum Teil waren es sehr junge Stimmen. Es waren nicht also nur alte Stimmen. Jung, so wie man uns Kindern früher damals erzählt hatte, wie Engel sind. Also einfach schön und hell und froh.
Türen gehen auf, ohne dass sie jemand auftut, Steine fliegen durch die Luft, ohne dass sie jemand rumschiesst, Möbel bewegen sich von selber. Telefonstimmen, die sagen, sie kommen aus dem Jenseits. Leute, die aus dem Koma erwachen und sagen, sie seien denen gewesen. Ein Medium, das ganze Romane oder fantastische Kompositionen diktiert überkommt. Ein Lebiger, der mit einem Toten Schach spielt. Wie ist das möglich? Was steckt dahinter?
Wir rechnen, dass die Besucher, die reinkommen, die nicht wirklich überzeugt sind von dem Thema, zuerst mal sagen, das ist alles erstunken und erlogen, das ist betrogen, das ist manipuliert, das sind Fälschungen oder einfach physikalische Gesetze, die man nicht wissen.
Der englische Hellseher Ronald Edwin gesteht, dass 80% seiner Erscheinungen reine Betrügerei waren. So bewegte er sich unentdeckt zwischen den Anwesenden. Zum Glück für alle Betrüger muss nach einer allgemeinen Regel das Medium selbst bestimmen, wann man fotografieren darf, sagte er. Edwin betont, dass die wirtschaftliche Lage ihn dazu zwang.
Alles, was unerklärlich ist, als Betrug abzutun, das wäre zu einfach und würde so auch nicht stimmen. Es gibt für sogenannte übersinnliche Ereignisse grundsätzlich zwei verschiedene Erklärungsmodelle, sagt der Spiritist Wolfgang Eisenbeiß, wo die Jenseits-Schachpartie organisiert hat. Er illustriert eine mögliche Ausgangslage mit einem dramatischen Beispiel.
Nehmen Sie einen Autofahrer, der bei schlechtestem Wetter, wo es hudelt und weiss nicht was ist, auf eine Brücke zufährt in der Nacht und plötzlich sieht er seine Mutter vor sich auftauchen, wo mit der Hand winkt und er hält da, er steigt aus. Es ist aber niemand da. Aber er sieht, wo er ein paar Schritte weiterläuft, die Brücke ist eingebrochen, riesiger Strom. Er wäre also da zu Tode gekommen oder hätte können einen schweren Unfall erleben.
Eine Erklärung dafür, die von den Animisten, die nicht an ein Jenseits glauben, sage ich, der Autofahrer hat eine hausherrische Ader und hat in seinem Kopf die Erscheinung selber produziert. Er hat sich darum selber gerettet, also eine innerpsychische Angelegenheit sozusagen. Die Spiritisten hingegen sagen, so der Wolfgang Eisenbeiß, wir alle haben eine Verbindung zu Verstorbenen. Und in diesem Fall hier gibt es eine besonders enge Beziehung zwischen der Mutter im Jenseits und ihrem Sohn im Diesseits. Darum sei sie erschienen.
Thank you. fern, kommt jetzt so vor, wie sie fern definieren. Fern ist für mich gar nicht so fern. Das liegt alles unter der Schädeldecke, im motorischen Kortex, wahrscheinlich noch ein bisschen vorne, in den planenden Frontalhirnwindungen. Das Fern, das kommt aus dem Gehirn von dem Medium und nicht irgendwie aus einem jenseitigen Gefilde.
Der Peter Brucker. Er leitet die neuropsychologische Abteilung von der Neurologischen Klinik am Unispital Zürich. In der Parapsychologie könnte man ihn auch als kritischen Wissenschaftler, der mehrere Forschungsarbeiten auf dem paranormalen Feld gemacht hat. Peter Brucker ist grundsätzlich der Ansicht, dass paranormale Ereignisse nichts mit einem Jenseits zu tun haben. Die Erklärung für alle diese Phänomene liegt für Peter Brucker nicht weit weg in einer anderen Welt, sondern sehr, sehr viel näher. Zum Beispiel das Musikmedium Rosemary Brown. Peter Brucker sagt, sie hätte den Stil von diesen Komponisten schon vorher gekannt.
Die hat sie natürlich ausgearbeitet. Ich werde jetzt nicht auf den Fall im Detail eingehen, aber das sehen wir eigentlich immer wieder, dass jemand das Gefühl hat, was er produziert. Sei das auf dem Klavier, sei das in schriftlichen Handnotizen oder in einem Keyboard, im Computer, dass er das Gefühl hat, das bin nicht ich, der das macht, das ist mir eingegeben. Das ist aber ein Gefühl, ein Subjektives. Und die Leute zu überzeugen, dass das von ihrem eigenen Gehirn herkommt, das ist aussichtslos. Entweder hat man das Gefühl, dass man es nicht selber ist, dass man Kontrolle verloren hat über den eigenen Körper, oder man hat es nicht.
Laut Peter Brucker sind also geniale jenseitige Schachzüge, sind die fantastischen Kompositionen von einem toten Schubert oder einem verblichenen Beethoven im unbewussten Teil vom Hirn, vom sogenannten Medium, selber verborgen. Es ist das Hirn, das das möglich macht. Mit bestimmten Techniken, wie das Zurücknehmen vom Bewusstsein, mit Trance oder Hypnose, können wir die Türen zu diesen unbewussten Schätzen auftun. Dass es zum Beispiel telepathische Verbindungen von Hirn zu Hirn gibt, das glaubt der Peter Brucker nicht. Was macht ihn so sicher?
Ja, es ist wieder Gottesbeweis. Oder? Man kann nicht ganz sicher sein, man kann nicht sagen, es gibt Gott, es ist bewiesen, oder es gibt ihn nicht, es ist nicht bewiesen. Es ist sehr ähnlich mit dem paranormalen Phänomen. Man kann nicht sagen, ich habe bewiesen, dass es da nicht gibt. Weil man kann immer sagen, von der Parapsychologie-Seite her, ja gut, ihr habt es einfach zu wenig genau angeschaut, ihr müsst es noch genauer anschauen. Ich glaube einfach mittlerweile nicht mehr, ich habe ja als Gläubiger eigentlich angefangen, mich dafür interessieren, habe herausfinden, wie das funktioniert, Informationstransfer von einem Gehirn ins andere. Man hat so lange probiert, das zu zeigen. Es ist nie gelungen. Irgendwie nach 200 oder 300 Jahren muss man dann langsam vielleicht einsehen, naja, was könnte die Illusion dahinter sein?
Still! Hört! Still! Mach einen Stirn auf! Kommen wir durch den Raum in die Küche? Ja, dadurch kommt man in die Küche.
Ja, ich bin langsam. Ruhig, ich habe richtig Angst. Ich darf
zügeln.
Ich wohne
nicht mehr länger. Jetzt hat doch gerade jemand Milch über da. Und jetzt sieht sie schon.
Ja.
Komm, lass die Milch ein in die Schüssel. Vielleicht kommt das Geräusch von dem Milchkessel. Wenn da davon sollte, ein Bolder kommen, dann weiss ich auch nicht mehr.
Ja. Herr Gerichtspräsident, ich bin vor kurzem zum Viersprechen übergegangen, da müssen wir auf ihn warten. Und als ich so vor den Tieren gewartet habe, das Bolderet, genau so wie vorher.
Jesus!
Ich habe den Jungen, den Robby, gefragt, was für eine Elektrisiermaschine sie da angeschafft haben. Der hat nur gespässig gelacht, ist uns und hat nie gesagt. Mich tut es einfach, da steckt etwas anderes
das
drin.
Ja, so etwas, genau das haben wir gestern gehabt. Was hat es wieder tut, wo wir da durch sind? Es hat an den Kammertier geklopft.
Tatortbesichtigung im Spuckhaus vom Nationalrat Joller, die Stanz um 1860. Dort, wo die Türen von selber auf und zu gehen, sich Möbel verschieben, wo es klopft und die Steine rumfliegen. Ähnliche Fälle gibt es immer wieder. In diese Kategorie fällt auch der Spuck in der Anwaltspraxis zu Rosenheim in Deutschland, wo Bilder runterfallen, Glühbirnen explodieren und das Telefon spuckt. Der Psychologe Eberhard Bauer vom Forschungsinstitut IGPP, dem Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene, Freiburg im Breisgau.
Die Frage, die jetzt seit beinahe 60 Jahren diskutiert wird innerhalb der experimentellen Parapsychologie, besteht darin, gibt es Korrelationen, also Zusammenhänge zwischen mentalen Zuständen und solchen physikalischen Effekten? Was da letztlich dahinter verbirgt, ist ein großes Rätsel. Das ist das Rätsel des sogenannten psychophysischen Zusammenhanges, nicht? Das heißt, es geht letztlich um die Frage, wie schaffe ich es, nicht? Weil das ein mentales, also ein psychisches Prinzip, einen physikalischen Effekt sozusagen hervorbringen kann. Das ist das gleiche Rätsel oder ein analoges Rätsel, was man im Rahmen des Leib-Seele-Problems kennt. Wie kann also eine mentale Vorstellung etwas bewegen, wie zum Beispiel meine eigene Hand?
Bei den Spukphänomenen handelt es sich um eine psychosomatische Reaktion, also so wie wenn man rot wird, weil man peinlich berührt ist, oder blass, weil man erschrickt. Eine psychosomatische Reaktion, die aber nicht im eigenen Körper stattfindet, sondern in der Umgebung der Betroffenen. Und jetzt kommt natürlich sofort die Frage, ja, wie bewegt sich dann irgendwie ein Tisch oder sowas? Bei einer psychosomatischen Reaktion nimmt man an, ja, das ist irgendwie vom Gehirn in den Bauch oder sonst was. Aber wenn man es da genau betrachtet, wissen wir heute auch noch nicht genau, wie psychosomatische Reaktionen wirklich zustande kommen. Und hier hat man es mit dem Problem zu tun, dass es außerhalb des Körpers ist. Und da fragt man sich, wie soll das sein? Ja, und das wissen wir tatsächlich nicht.
Der Physiker und Psychologe Walter von Lukatu, Wissenschaftler und Berater für Menschen mit paranormalen Erlebnissen. Er ist einer von denen, der den Spuk von Stans untersucht hat.
Und wir haben halt gelernt, dass beim Spuk das immer so ist, dass die Leute nach außen schauen und nicht darauf achten, wie es ihnen selber geht. Jetzt ist ins Nachhinein herausgekommen, dass der Joller tatsächlich in der Bredouille gesteckt hat. Der hatte nämlich finanzielle Schwierigkeiten und wusste weder ein noch aus. Und ich vermute, das kann ich jetzt nur vermuten, dass das vielleicht sozusagen die treibende Kraft für diese psychosomatische Reaktion war. Und das würde recht gut zusammenpassen. Also wir hätten eigentlich eine Erklärung für das Geschehen von damals. Wir wissen nur nicht, wie der Mechanismus ist.
Da scheint es sich um ganz bestimmte, wie wir sagen, Externalisationen handeln. Das heißt, dass man ganz bestimmte Konflikte, Probleme, die man hat, in die Außenwelt sozusagen hineinprojiziert.
Der Eberhard Bauer. Klar für die beiden Forscher ist es auch so, dass wenn sich aussen etwas paranormal bewegt, dann hat das mit dem psychischen Zustand, mit dem inneren Zustand also von Beteiligten zu tun.
Da muss man dann wirklich also sehr viel Erfahrung haben, um dann so langsam und vorsichtig dem Betreffenden sozusagen die Blickrichtung von außen auf sich selbst zu lenken. Ja, und das mögen manche Leute gar nicht. Das ist ja der Mechanismus, das ist wie so ein Verdrängungsmechanismus. Also sie stoßen ja dann meistens auf sich, auf Dinge, die ihnen vielleicht peinlich oder unangenehm sind. Und es gibt auch Leute, die das dann ablehnen. Also die wollen nichts davon hören. Es hat immer einen Bezug zu einer Person oder zu mehreren Personen.
Und diese Phänomene, diese externalen Phänomene, die gehen dann einher zum Beispiel mit unterdrückter Aggression, mit ganz bestimmten Emotionen. Und die Aufgabe eben des Forschers und des Beraters in einen solchen Fällen besteht darin, möglicherweise eben auch eine Bedeutung herzustellen zwischen der psychischen Situation der Betreffenden und den Phänomenen, die als Außen in der Außenwelt abspielend erlebt werden.
Die meisten denken ja, also vor allem Psychologen, muss ich sagen, die das dann hören, sagen, naja, das ist irgendwie so ein psychotischer Zustand. Die Leute sehen da, dass da ein Tisch umfällt. In Wirklichkeit haben sich das nur eingebildet, die sind halb psychotisch. Aber da gibt's bei den Spukfällen eben immer genügend außenstehende Beobachter, Zeugen, die sagen, na nein, das ist nicht eingebildet. In Stans ist ja das ganze Dorf zusammengelaufen, wenn es da losging in dem Haus. Das wird ja geschildert in dem Bericht und die Leute sind auf der Straße zusammengelaufen und haben gesagt, was ist denn da los?
Es ist laut. Ich habe Angst.
Also ein Spuk zeigt bestimmte Charakteristika. Wir nennen das Elusivität, Beobachterscheu. Dass, wenn da neutrale Beobachter kommen, die das sozusagen sehen wollen, wie da was durch die Gegend fliegt, dann passiert nichts. Und das ist typisch.
Ich glaube halt einfach nicht dran. Ich möchte das mal selber sehen. Es gibt so anekdotische Berichte. Stein fallen vom Himmel. Ja, gut, das gibt es in jedem Bergsturz. Stein vom Himmel fallen. Ich glaube es einfach nicht, dass jetzt da in der Stube irgendetwas rumfliegt, bevor ich das selber erlebt habe. Das tut mir leid.
Und wenn ich dann höre, dass die sagen, komischerweise, als wir dann da eine Kamera aufgestellt haben, da passierte in dem Raum nichts, dann weiß ich, aha, das ist offensichtlich ein echter Spuk und nicht irgendwie nur eine Story. Manchmal erzählen uns natürlich auch Leute nur Storys.
Weil die Wissenschaft heute davon ausgeht, dass Unerklärliches mit der eigenen Persönlichkeit, mit dem eigenen Hirn zu tun hat, glaubt der Walter von Lukadu auch nicht daran, dass die Fernschachpartie, wo der Wolfgang Eisenbeiß zwischen einem Toten und einem Lebigen organisiert hat, dass die der Beweis für einen Jenseits ist.
Es ist sicher ein erstaunliches Phänomen. Also das ist sicher nicht so, dass man sagen kann, das ist nichts wert. Aber ob das ein Beweis für das Jenseits ist, das sehe ich halt noch nicht. Und zwar einfach, ich will es einfach auf den Punkt bringen, die meisten Menschen haben zu wenig Fantasie, um sich vorzustellen, wie viel Fantasie und Kreativität in ihnen steckt. Also ein gutes Medium kann ein ungeheuer kreativer Mensch sein, der komponiert wie Mozart, der zeichnet wie Rodin, der Schach spielt wie der und jener. Da sind die meisten Leute sehr naiv anzunehmen. Und da würde ich mit dem Herrn Brucker übereinstimmen. Das zeigen nämlich auch seine Untersuchungen, dass solche Leute, die an Parapsychologisches glauben, keineswegs irgendwie dumm sind oder blöd oder einfältig, sondern das sind kreative, interessante Leute. Und das unterstützt ein bisschen meine These, dass das vermutlich Produktionen der jeweiligen Medien sind, die erstaunlich sind. Man denke auch an diese sogenannten Savants, das ist eine eigene Forschung in der Psychologie, wo Menschen ganz erstaunliche Leistungen bringen, zum Beispiel einmal über Rom fliegen und das ganze Rom hinterher detailgetreu zum Beispiel auf Papier abzeichnen können. Oder einmal Musik hören, Mozart, einmal einen siebenstimmigen Choral und das schreibt er nachher hin. Das kann ich nicht, das können Sie auch nicht. Aber manche Menschen haben solche Fähigkeiten. Und solange wir das nicht verstehen, können wir nicht sagen, dass das aus dem Jenseits kommt.
Dann sah ich, wie eine Hand durch das Licht griff, und dann sagte die Stimme der Hand: Es ist noch nicht so weit. Geh zurück und bring es zu Ende. Es ist noch nicht so weit.
Erklärungsversuch von Unerklärlichem, zum Beispiel Nahtoderlebnis. Der Peter Brucker, der die neuropsychologische Abteilung von der neurologischen Klinik am Unispital Zürich leitet.
Man weiss, dass bei Sauerstoffmangel, bei akutem, das Gesichtsfeld sich einengt. Also da gibt es fast so eine Tunnelvision. Das kann man alles biologisch eigentlich erklären, jetzt vielleicht nicht im Einzelfall, aber statistisch kann man sagen, es ist möglich, dass die Nahtodphänomene, ein Element von diesen Nahtodphänomenen eben die Tunnelvision ist im Sauerstoffmangel. Ein Element, oder? Ein Element gibt dann das andere. Der Sauerstoffmangel tut sich natürlich nicht aufs Visuelle nur, visuelle Verarbeitung auswirken, sondern wir wissen auch, dass wenn man visuell nichts mehr sieht, dann nachher tut das Gehirn automatisch auf. Auffüllen. Man hat dann vielleicht gleich den Gedanken, oh, ich weiss, jetzt habe ich das, was in der Zeitung steht, jetzt muss ich dann die Toten auch sehen, meine verstorbenen Verwandten, und dann sieht man sie auch tatsächlich. Die Halluzinationsbereitschaft ist einfach sehr viel grösser, wenn das Gehirn zu wenig Sauerstoff hat, zum Beispiel.
Wie geht's da? Wenn ich mit dir telefoniere, dann komm also gleich in die Telefonleitung rein.
Der Telefonspuck von Manfred Boden, wo sich plötzlich fremde Stimmen einschalten. Geister, wie sie selber sagen. Der Physiker und Parapsychologieforscher Walter von Lukadu, der Manfred Boden jahrelang betreut hat.
Man kann absolut nicht ausschließen, dass das inszeniert wurde, um den guten Manfred Boden sozusagen verrückt zu machen. So sieht's auch teilweise aus. Und nur ein Detail, was vielleicht gar nicht so uninteressant ist, Eine bestimmte Person verschwand dann mal, Sie sehen das Umfeld, dann für einige Zeit in der Strafvollzugsanstalt. Ja? Und während der Zeit war Ruhe. Also das ist natürlich eine höchst verdächtige Angelegenheit.
Geister im Telefon oder im Radio. Das Klopfen in den Wänden. Zeug, das sich von selber bewegt. Wie gefährlich sind so paranormale Wahrnehmungen? Wo muss man vielleicht aufpassen? Der Walter von Lukadu.
Was gefährlich werden kann, ist, wenn jemand so einen Jenseitskontakt auch noch dann betreibt, wenn er plötzlich das Gefühl kriegt, hier passiert was, was ich nicht verstehe. Also das ist mein Rat, zum Beispiel bei Leuten, die also Gläser rücken oder pendeln oder so. In dem Moment, wo sie das Gefühl bekommen, hoppla, da passiert was, was ich nicht weiß, was ich nicht verstehe, da gibt's irgendwie sowas wie einen Einfluss von außen, den ich nicht kontrollieren kann, dann sollen sie aufhören. Was nämlich sonst passiert ist, dass sich da plötzlich eine Wesenheit meldet, die sie die Leute nicht mehr loskriegen. Und dann sind die gewissermaßen besessen von diesem Wesen und kriegen das nicht mehr los. Das kann man aber normalpsychologisch erklären. Das ist so, dass sich gewissermaßen im Kopf, also sagen wir mal in der Psyche der Betroffenen, sowas wie so eine Art eigenständige Teilpersönlichkeit herausbildet, die dem Wachbewusstsein sozusagen seinen Rang streitig macht. Und dann, wenn sich sowas gebildet hat, das lässt sich nicht einfach abschalten.
Auch wenn das Unerklärliche, das in dieser Sendung gedreht war, Konturen vom Erklärbaren bekommen hat, es ändert nichts an der Faszination. Wenn es zum Beispiel stimmt, dass nicht Haufen aus dem Jenseits im Spiel sind, sondern allein das eigene Hirn, so ist das fantastisch genug. Das menschliche Hirn, ein Universum, ein Kosmos, wo die Grenzen grenzenlos sind.
Die Position, die heutige parapsychologische Forschung den Phänomenen gegenüber einnimmt, sagt, dass diese Phänomene primär mit der Psyche oder der Psychologie des Mediums zu tun haben. Dass es sich dabei ebenfalls um sehr spannende mentale Prozesse handelt und so weiter. Aber dass man die Annahme einer Jenseitswelt zur Interpretation dieser Phänomene nicht bedarf. Mein persönlicher Standpunkt besteht darin, diese außergewöhnlichen Erfahrungen, die von der Parapsychologie untersucht werden seit über 100 Jahren, die sind nicht zu trennen ohne den breiten Erkenntnisfortschritt der Wissenschaften generell. Mit der persönlichen Auffassung, dass diese sogenannten Psi-Phänomene oder parapsychischen Phänomene Hand in Hand einhergehen müssen mit Erklärungsmodellen, die von der Physik, von der Neuropsychologie, von der Psychologie, von der Anthropologie generell einhergehen. Das heißt, diese Vorsilbe para, also griechisch neben, ist eigentlich sehr, sehr unglücklich und eigentlich nur historisch zu verstehen. Das heißt, mit anderen Worten, ich könnte mir vorstellen, dass es eines Tages eben gelingt, Modelle zu entwickeln, also Theorieansätze zu entwickeln, in denen die Phänomene, über die wir gesprochen haben, möglicherweise auch gar nicht mehr para sind, sondern möglicherweise hindeuten auf eine, sagen wir, neue mentale Struktur, die natürlich einhergeht mit dem, was wir im Rahmen der Hirnforschung, der ganzen Physiologie eben wissen, als um nur diesen Bereich zu nennen.
Also mein Schluss nach dieser intensivsten Auseinandersetzung mit dem Jenseits ist nicht ganz klar. Ich habe ja nie wollen, in dieser Ausstellung zeigen, was wahr ist und was falsch ist. Das kann man ja bei diesem Thema nicht. Das sind letztlich auch Glaubensfragen, Glaubenssachen. Aber meine Erkenntnis daraus ist, dass es auf dieser Grenzlinie immer wieder zu Ereignissen kommen kann, wo man nicht kann digital in der digitalen Welt erklären, wo man nicht einfach nur rationale Argumente kann brauchen. Ob es denn wahr ist oder falsch ist, das kann ich selber auch nicht abschätzen. Aber ich habe gelernt, die Leute, die ich alle getroffen habe, die habe ich gelernt zu schätzen. Ich habe die auch gelernt, ernst zu nehmen und nicht einfach als Leute, die Spinnen abtun. Das sind Leute wie du und ich, die ihre Überzeugung haben. Und ich habe gelernt, dass die Wissenschaft manchmal ein bisschen fest arrogant auch sein kann, indem sie behauptet, es ist doch ganz klar, es kann so und so nicht sein, obwohl sie es nicht nachweisen können, gerade bei solchen Phänomenen. Und das war eigentlich spannend für mich, die beiden Welten können zu lernen. Und ich muss mich nicht entscheiden für etwas, für, ob es jetzt wahr ist oder ob es falsch ist. Aber ich spüre, es kann von beiden Seiten muss irgendetwas dazukommen.
Wenn ein Mensch im Traum das Paradies durchwanderte und man gäbe ihm eine Blume als Beweis, dass er dort war, und er fände beim Aufwachen diese Blume in seiner Hand, was dann? Samuel Coleridge, englischer Dichter und Philosoph, 1772 bis 1834.
Goodbye und Hello im Dialog mit dem Jenseits, ein Doppelpunkt von Peter Jäcki. Die Ausstellung Goodbye und Hello ist im Museum für Kommunikation zu Bern bis nächsten Juli zu sehen. Die Musik in dieser Sendung ist aus Gachogacht von Ben Jäger und der Barbara Gasser. Die Hörspielausschnitte aus einer Radio-DRS-Produktion von 1978 über eine Spukfrau von Melchior Joller, Stand. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr den Doppelpunkt kaufen oder noch einmal hören in den nächsten 4 Wochen auf dem Internet unter drs1.ch oder eben eine CD bestellen auf der Telefonnummer 0848 840 800. Sie kostet 31,90 Franken. Die Lieferfrist beträgt ca. 14 Tage und ihr könnt sie bestellen, die CD, am Morgen vom 8. bis am Abend am 6. Noch einmal Telefonnummer 0848 840 800.
Doppelpunkt. Sie hörten einen Podcast von DRS 1.